HR-Info. Himmel und Erde.
Gleich zwei Superlative haben wir heute Morgen im Programm. In Frankfurt ist jetzt die längste Bibel der Welt zu bewundern. Sie ist nämlich 1,2 Kilometer lang, die Bilderbibel des Stuttgarter Künstlers Willi Wiedmann. Und in Lindau am Bodensee trafen sich in dieser Woche rund 900 Spitzenvertreter der Religionen weltweit. Das Treffen der Religions for Peace fand zum ersten Mal in Deutschland statt. Worüber diskutiert wurde und was dabei herausgekommen ist, darüber berichten wir gleich. Außerdem heute in Himmel und Erde. Therapien mit massiv schädigenden Folgen, kirchliche Stimmen zum geplanten Gesetz gegen sogenannte Konversionstherapien für Homosexuelle. Und nicht morgen, sondern heute, nicht später, sondern jetzt. In unserem Himmel und Erde Sonntagsthema geht es heute um das Leben im Augenblick. Warum uns das glücklich macht, das verrät uns unter anderem die bekannte Buchautorin und Coach Sabine Askodom. Ich bin Lothar Bauer-Ochse, guten Morgen und ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Zum 10. Mal tagte in dieser Woche die Weltversammlung der Religions for Peace. Die Organisation wurde 1961 gegründet als Reaktion auf die atomare Hochrüstung in den Jahren des Kalten Krieges. Erklärtes Ziel ist es, durch ein Netzwerk internationaler Religionsvertreter Friedensarbeit in verschiedenen Krisen und Konflikten weltweit voranzutreiben. Zum ersten Mal nun also die Religions for Peace in Deutschland. Rund 900 Spitzenvertreter der Religionen weltweit trafen sich ab Dienstag in Lindau am Bodensee.
Die Kirchen von Lindau haben zusammen mit der örtlichen Moscheegemeinde zu einer langen Tafel eingeladen. Die Lindauer bewirten die Delegierten des Religionsgipfels auf dem Platz zwischen katholischem Münster und evangelischer Kirche. Gemeindereferentin Elfriede Fischer hat an diesem Abend vor allem eine Sorge, ob das Essen für alle reichen wird. Rund 900 Teilnehmer zählt der Kongress. Sie kommen aus den unterschiedlichsten religiösen Traditionen mit den unterschiedlichsten Speisevorschriften. Halal, koscher, vegetarisch.
Ich glaube, die Speisevorschriften, die können wir gar nicht so genau einhalten. Wir haben die Menschen gebeten, schon mal auf Schweinefleisch komplett zu verzichten, aber dann möglichst vegan oder vegetarisch zu kochen oder Obst zu bringen, Obstsalate.
Über Alphornklänge und das Essen sollen die Menschen ins Gespräch kommen. Und irgendwie klappt das, bei manchen mit Händen und Füßen, bei Mandela und Marina auf Englisch. Sie unterhalten sich angeregt im Eingang vor der prächtigen barocken Stadtkirche. Er ist buddhistischer Mönch aus Myanmar, sie eine Katholikin aus Lindau. Sie nehmen sich Zeit und wenn ich eine Frage stelle, beantworten sie die ganz geduldig. Und daran sehe ich, dass sie sehr offenherzig sind.
Es macht mir ein bisschen traurig, weil ich mir denke, wenn ich die vielen Religionen sehe und die vielen Menschen bunt gekleidet, fröhlich lachend, warum kann das nicht auf der ganzen Welt so sein? Ist eigentlich doch total easy.
Bei dieser großen Weltreligionskonferenz scheint alles ganz einfach. Alle, die nach Lindau gekommen sind, wollen den Dialog und nicht den Konflikt. Manche haben dafür weite Wege auf sich genommen. Ela Gandhi ist aus Südafrika an den Bodensee gereist. Sie trägt einen berühmten Nachnamen. Ihr Großvater ist der große Pazifist Mahatma Gandhi.
This is what Gandhi did.
Das ist, was Gandhi tat. Er respektierte alle Religionen und er empfing Gäste aus allen Religionen. Respekt vor den anderen Religionen. An einem Tisch wird es an diesem Abend etwas lauter. Unter die Delegierten hat sich Katrin Heinzerling gemischt. Die junge Frau kann mit Religion wenig anfangen, diskutiert aber gerne darüber. Gab es Bekehrungsversuche?
Nein, tatsächlich nicht. Und da bin ich auch sehr dankbar für. Und ich finde das auch wunderschön, weil ich glaube, das ist genau das, worum es eigentlich geht bei diesem Ring for Peace, dass man natürlich nicht belehrt wird, sondern da geht es ja darum, dass Religionen friedevoll miteinander umgehen.
Ein Rückblick auf die Weltversammlung der Religions for Peace in dieser Woche in Lindau. Tillmann Kleinjung hat die Tagung für uns beobachtet. In vielen kirchlichen und religiösen Kreisen gilt Homosexualität als falsch, oft auch als krankhaft. Homosexualität wird als Sünde angesehen. Und deshalb will man oft mit sogenannten Konversionstherapien dagegen vorgehen. Manchmal spricht man auch von Umpolung. Diese Therapien sind mehr als umstritten. Die Stiftung Magnus Hirschfeld hat jetzt in einem medizinisch-rechtlichen Gutachten gezeigt, Homosexualität ist keine Krankheit, keine psychische Störung und die sexuelle Identität lässt sich nicht bewusst verändern. Auch die Bundesregierung sieht sich zum Handeln genötigt. Im kommenden Monat will Gesundheitsminister Spahn einen Gesetzentwurf präsentieren, um sogenannte Konversionstherapien verbieten zu lassen. Was sagen Vertreter der Kirchen dazu? Michael Hollenbach hat nachgefragt.
Gerhard Kupper hat in den 90er Jahren bei einem evangelikalen Institut im Odenwald eine Konversionstherapie gemacht. Ihm wurde damals gesagt,
das ist eine frühkindliche Störung. Dort wird geguckt, dass man diese psychische Störung bewältigen kann, um dann zu einem normalen Mann im biblischen Sinne zu werden, das heißt also auch im Endeffekt heterosexuell.
Die homosexuellen Neigungen sollten als minderwertig bekämpft werden. Kupper, der in einer freien evangelischen Gemeinde aufgewachsen war, setzte auf die vermeintliche Heilung.
Man wächst ja in diese anti-homosexuellen Haltung hinein und dann ist es dann auch fast logisch, was dort als Lösung angeboten wird. Und nach ein paar Jahren habe ich dann festgestellt, dass es eben nicht funktioniert.
Gerd Kupper hat lange gebraucht, um sich zu seiner Homosexualität zu bekennen. In jahrelangen Therapien hat er die religiös bedingte Ablehnung seiner Homosexualität aufarbeiten müssen. Auch Uwe Heimowski hält nichts von den traditionellen Konversionstherapien. Er ist der politische Repräsentant der Deutschen Evangelischen Allianz, einem Netzwerk evangelikaler Christen. Er versichert aber,
ich kenne keine einzige Einrichtung, die sagt, deine Homosexualität ist ein Krankheitsbild und wir wollen dich jetzt behandeln.
Die Theologieprofessorin Kerstin Lammer war Mitglied der Fachkommission Konversionstherapien des Gesundheitsministeriums. Sie sagt, christlich-fundamentalistische Anbieter würden heute zwar nicht mehr von Krankheit und Heilung sprechen,
aber die Gefahr liegt darin, dass sie suggerieren, Homosexualität sei falsch, schlecht, sei eine Störung, was sie nicht ist. Sie suggerieren den Betroffenen und auch dem sozialen Umfeld diese falsche Einstellung. Und die Therapien haben massiv schädigende Folgen.
Uwe Heimowski von der Deutschen Evangelischen Allianz warnt aber davor, dass die Bundesregierung mit dem Gesetz zum Verbot von Konversionstherapien zu weit gehen könnte.
Was wir mit Sorge betrachten, ist die Ausgestaltung dieses Gesetzes. Wenn damit gleichzeitig jede Form von Begleitung von Menschen, die eine Veränderung suchen, ausgeschlossen werden. Und es gibt Fälle, wo die Sexualität uneindeutig ist. Wenn diese Fälle nicht mehr begleitet werden dürften, das würden wir als wirkliche Schwierigkeit empfinden.
Begleitet allerdings von Seelsorgern, die von der eindeutigen Prämisse ausgehen, Homosexualität sei Sünde, sagt Kerstin Lammer. Deshalb seien viele evangelikale und freikirchliche Seelsorger voreingenommen und in diesem Bereich ungeeignet.
Sie verstärken, was sie beseitigen wollen, nämlich Identitätskonflikte und Störungen.
Die evangelische Theologin würde ein Gesetz gegen Konversionstherapien begrüßen. Allerdings
auf der Ebene der Ahndung von Anbietern wird es wahrscheinlich eine geringe Zahl an Verurteilungen geben. Aber die öffentliche Signalwirkung ist enorm wertvoll. Dass öffentlich klar gemacht wird, Homosexualität ist nicht krank, ist nicht falsch. Und dagegen vorzugehen ist falsch und ist gesetzeswidrig.
Die Therapien haben massiv schädigende Folgen. Kirchliche Stimmen zum geplanten Gesetz gegen sogenannte Konversionstherapien für Homosexuelle, zusammengetragen von Michael Hollenbach.
HR Info. Himmel und Erde.
Die Bibel an sich wird ja schon oft mit einem Superlativ verbunden. Sie gilt vielen als das Buch der Bücher. Es gibt sie in 692 Sprachen, aber die Bibel, die es jetzt im Frankfurter Bibelhausmuseum zu sehen gibt, die ist einzigartig. Die sogenannte Wittmann-Bibel kommt ohne einen einzigen Satz aus, sie ist gemalt. Und das durchgehend, angefangen von der Genesis bis zur Apokalypse. Die längste Bibel der Welt.
Bunte Vögel sitzen in einem Baum. Eine Taube fliegt über den blauen Himmel. Unten im Gras sitzt eine nackte Frau mit langen braunen Haaren, die den Arm nach oben streckt. Ganz klar, Willi Wittmann hat hier das Paradies gemalt. Mit Eva und natürlich auch Adam. Es ist eines der Lieblingsbilder seines Sohns, Martin Wittmann. Der hat die gemalte Bibel nach dem Tod des Vaters beim Ausmisten entdeckt und erst nach und nach begriffen, was er da vor sich hatte.
Also mein Vater war ja Künstler und er ist der einzige Mensch der Welt, der die komplette Bibel gemalt hat. Er hat in 16 langen Jahren das komplette Alte und Neue Testament in insgesamt 3.333 Bilder übersetzt. Das hat er gestaltet als Leporello, so zum Ausfalten. Und wenn man das Leporello komplett ausfalten, Dann haben wir ein Bild, das ist 1,2 Kilometer lang.
Martin Wiedmann hat die Originale seines Vaters digitalisiert und besucht jetzt mit gebundenen Nachdrucken verschiedene Ausstellungen weltweit. Die ganze Bibel in Bildern, das ist auch für Veit Dinkelacker, den Kurator der Ausstellung im Bibelhaus, etwas Besonderes.
Hier kann man in diesem Leporello blättern, man kann sich das richtig gut vorstellen. Das sind großformatige Bilder und es ist eine Möglichkeit, sich die Bibel näher zu bringen. Das war die Idee von dem Herrn Wiedmann, eben eine Form zu finden, wo die Leute vielleicht besser verstehen, was drin steht.
Denn Wiedmann hat die Bibel sozusagen übersetzt. Seine Darstellung ist nicht nur Bildergeschichte. An einigen Stellen hat er die Erzählung nur in Farben übersetzt. Bei Hiob findet sich zum Beispiel sehr viel Blau. Dass die Bibel interpretiert wird, gehört für den Museumsdirektor Jürgen Schäfczyk unbedingt dazu.
Das ist eine große Herausforderung für einen Künstler. Und ich bewundere Herrn Wiedmann. Ich hätte ihn gerne lebend kennengelernt, wenn das möglich gewesen wäre. Ich bewundere ihn, dass er das gemacht hat und hoffe, dass ich noch viel auch lerne, warum er sich so intensiv damit beschäftigt hat.
Martin Wiedmann hat es sich mittlerweile zur Aufgabe gemacht, das Lebenswerk seines Vaters in die Welt zu bringen. Heute gibt es die technischen Möglichkeiten, die es braucht, um so ein Kunstwerk öffentlich zu machen. Und so kann sich jeder die Wiedmann-Bibel heute mit Hilfe moderner Technik wie einer App auf dem Smartphone anschauen.
Das Frankfurter Bibelhausmuseum zeigt derzeit die längste Bibel der Welt, die Bilderbibel des Stuttgarter Künstlers Willi Wiedmann. Unsere Reporterin Anne-Kathrin Hochstrat war jetzt bei der Übergabe dabei und hat schon einen Blick in diese besondere Bibel werfen dürfen. Jetzt am Wochenende beim Frankfurter Museumsuferfest kann man sie sich anschauen. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt im Sommer, vielleicht im Urlaub, so Momente erlebt haben, wo alle Gedanken an morgen oder an gestern in den Hintergrund rückten und Sie das Gefühl hatten, ganz im Moment zu leben. Im Urlaub gelingt uns das ja oft leichter, im Hier und Jetzt zu sein, Träume und Sehnsüchte nicht auf später oder auf morgen zu verschieben. Dieses im Jetzt-Leben, das müsste uns eigentlich auch im Alltag öfter gelingen. Und darum geht es heute in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema. Wer ganz im Augenblick lebt, im Moment präsent ist, der lebt intensiver. Aber gerade im Urlaub sind wir dann doch auch oft verleitet, den eigentlichen Moment zu verpassen. Durch das Handy nämlich. Wir erleben etwas besonders Schönes, aber statt den Moment zu genießen, zücken wir das Handy, machen ein Foto, ein Selfie vielleicht. Nach dem Motto, ich war vor Ort, aber gar nicht so richtig da. Das erleben wir zum Beispiel bei Konzerten in der Natur oder im Museum.
Ein ganz normaler Wochentag im Guggenheim Museum in New York. Vor praktisch jedem Kunstwerk zücken die Besucher ihre Handys. Aber warum eigentlich? Weil es ein so schönes Gemälde ist. Also eigentlich ist es ja kein Gemälde, es ist ja auf Glas gemalt. Die Farben sind so dynamisch, das Blau ist so intensiv, das kommt auf dem Foto gar nicht so gut raus. Aber es erinnert mich daran, was ich gesehen habe. Dabei gibt es im Ausstellungskatalog oder selbst im Internet deutlich bessere Fotos von dem Werk. Ob die ganze Knipserei also eigentlich nur ablenkt? Ganz ehrlich, hier gibt es Leute, die mit gezücktem Telefon durch den ganzen Raum gehen und von jedem Werk ein Foto machen. Diese Leute sind tatsächlich nicht richtig hier im Museum, das stimmt. Aber das stimmt eben nur für die anderen. Diese junge Frau sieht ihre eigene Handynutzung im Museum etwas selbstkritischer. Ich kämpfe immer mit mir. Will ich ganz in diesem Moment sein und das Werk in mich aufsaugen oder will ich ein Foto machen, damit ich mich später besser erinnern kann? Ich glaube, das Fotografieren zerstört nicht die Wahrnehmung von Kunst, aber sie verändert sie.
In the modern world of like appreciating art.
Zumal es für viele mit dem Knipsen nicht getan ist. Sie müssen andere an ihrer Freizeitbeschäftigung Museumsbesuch teilhaben lassen und posten die Fotos bei Instagram und Co. Meine Freunde interessieren sich auch für Kunst und das ist doch toll, dass ich das dann teilen kann. Aber geht es wirklich darum, die Begeisterung für ein tolles Kunstwerk zu teilen? Oder nicht vielleicht doch eher darum zu zeigen, was man gerade Tolles macht? Bei den Besuchern, die den Kunstwerken den Rücken zudrehen, um sich gleich mit zu fotografieren, fällt die Antwort leicht.
I think I'm great. I think the artwork is great. I think we deserve to be together.
Ich bin toll, das Kunstwerk auch. Wir gehören einfach zusammen. Die berühmten Gauguins, Kandinskys und Picassos im zweiten Stock des Guggenheims haben auf diese Weise in den vergangenen Jahren sicher schon eine Menge Hinterköpfe gesehen. Der einleuchtende Vorteil für den Fotografen, wer sich neben den Tänzern von Degas in Szene setzt, macht ein Selfie mit einem Promi, der nicht weglaufen kann.
Ich war vor Ort, aber eigentlich gar nicht da. Wie die Selfie-Kultur uns verleitet, die besten Momente zu verpassen. Das hat unser Korrespondent Peter Mücke in New York an einem der Touristen-Hotspots beobachtet, im weltberühmten Guggenheim-Museum. Nicht später, sondern jetzt, im Augenblick leben. Das ist unser Sonntagsthema heute hier in Himmel und Erde in HR Info. Den Augenblick auskosten, im Hier und Jetzt intensiv leben, das ist ja manchmal so eine Sehnsucht, die der eine oder andere gelegentlich spürt. In den Mühlen des Alltags mit all den Zukunftssorgen geht das aber oft unter. Oft sind es dann tatsächlich Krisenerfahrungen, die die Menschen dazu bringen, neu über ihr Leben nachzudenken und eben auch andere Prioritäten zu setzen. Die Frankfurter Autorin Michelle Spillner hat das erlebt. Eine schwere Krankheit hat sie vor Jahren dazu gebracht, mehr im Jetzt zu leben.
Als Michelle Spillners Leben sich vor 11 Jahren schlagartig ändert, da ist sie gerade kurz vor ihrem 40. Geburtstag. Nach einer Routineuntersuchung bekommt sie die Diagnose Krebs. Sie wird operiert, muss in die Reha und sie fängt an, vieles in ihrem Leben zu hinterfragen.
Dadurch, dass ich es überlebt habe und jetzt auch gesund bin, ist es wirklich das Beste, was mir passiert ist, weil dadurch habe ich einen Tritt in meinen Allerwertesten bekommen und habe angefangen, darüber nachzudenken, was tue ich und wer bin ich und ist das, was ich tue und was ich bin, das ist, was ich auch sein möchte und tun möchte.
Da ist Michelle Spillners Antwort ganz klar nein. Sie arbeitet als festangestellte Redakteurin bei einer Zeitung in Frankfurt. Im Job fühlt sie sich eingeengt, sie hat starre Arbeitszeiten und hetzt von Termin zu Termin. Sie will da raus und kündigt ihre Stelle. Ihre Freunde sind skeptisch.
Die meisten hatten große Bedenken. Das heißt, die haben erstmal gesagt, oh Gott, du kannst doch jetzt nicht kündigen, gerade jetzt nicht, weil du hast ja Krebs und was ist, wenn du wieder krank wirst? Und da war mein Argument, erstens, wenn ich kündige und glücklicher bin, werde ich wahrscheinlich nicht so schnell wieder krank. Und zweitens, selbst wenn, dann kann ich aber sagen, dass die Jahre bis dahin sehr, sehr schön waren.
Und tatsächlich, Michelle Spillner sagt, sie hat wieder Zeit für die Dinge, die sie wirklich tun will. Zum Beispiel zelten gehen oder einfach mal in der Sonne liegen. Jetzt ist sie freiberufliche Autorin. Ihre Erlebnisse aus der Krebsreha hat sie in einen Roman einfließen lassen. Er heißt »Der beste Sommer unseres Lebens« und erzählt von 4 Krebspatientinnen. Mit viel Humor, zum Beispiel in dieser Geschichte aus einer Gymnastikstunde.
Die Gymnastiklehrerin legt für die Gymnastik eine Kassette ein und spielt das Lied »I Will Survive«. Was dazu führt, dass die Orthopädie-Patienten sich wahnsinnig aufregen und sagen, wie kann man denn sowas hier spielen? Die sind doch lauter Krebsfrauen, das ist ja das Letzte. Aber die Krebsfrauen einen Mordspaß haben, weil sie nicht sagen, oh, du erinnerst mich an meine Endlichkeit, sondern oh, du erinnerst mich dran, dass ich überleben werde.
Und das gehört zu Michelle Spillners Botschaft. Sie will den Krebs nicht verharmlosen, sondern sie will ihren Lesern Mut machen, das eigene Leben so zu leben, wie sie wollen.
Das geht nämlich, dass man auch ohne schlimmen Zwischenfall sich einfach mal hinsetzt und sagt, okay, wo stehe ich gerade? Bin ich mit meinem Leben zufrieden? Was würde ich gerne ändern? Dann zu schauen, was kann ich daraus machen. Aber schade, dass es eben oft erst den Tritt in den Hintern braucht, ja.
Wenn es so scheint, als gäbe es kein Gestern und kein Morgen, ein intensives Leben ganz im Jetzt. Das beschrieb die Frankfurter Autorin Michelle Spillner. Mein Kollege Marcel Sommer hat sie in dieser Woche getroffen. Die Erfahrung von Michelle Spillner kann man nachlesen in ihrem Buch. Es heißt »Der beste Sommer unseres Lebens. Überleben ist erst der Anfang«. Nach einer wahren Geschichte. Erschienen ist es im Adeo Verlag. Nicht später, sondern jetzt, im Augenblick leben. Darum geht es heute in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema. Im Hier und Jetzt zu leben, ganz im Augenblick da zu sein, das ist ja meist leichter gesagt als getan. Oft vergessen wir, was im Augenblick wirklich wichtig ist. Oft sind wir innerlich oder in Gedanken ganz woanders. Warum es aber uns glücklicher macht, im Hier und Jetzt zu leben und warum wir dafür mehr auf unseren Körper hören sollten, darüber habe ich mit Sabine Askodom gesprochen. Sie ist Coach, Buchautorin und Vortragsrednerin. Und meine erste Frage war, was dieses im Hier und Jetzt Leben eigentlich bedeutet. Wir sagen das ja manchmal so leicht daher, aber wissen dann doch gar nicht, worum es dabei geht.
Ja, weil wir ja immer gelernt haben, zu planen oder zu sinnieren. Wie ist was passiert? Wie konnte mir das passieren? Also wir sind so mit Gedanken oft nicht da, wo wir sind, sondern wir sind entweder rückwärts gewandt und überlegen uns, warum gestern der Nachbar mich nicht gegrüßt hat oder so. Oder nach vorne, oh, wie wird's werden und ob das in dem Urlaub auch schön wird oder nicht. Und das ist ja sicher eine Erziehungsgeschichte. Wir haben nicht so wirklich gelernt, im Hier und Jetzt zu leben. Was wir als Kinder übrigens wunderbar gemacht haben. Aber dann kommt schon irgendein Elternteil und sagt, was machst du? Gar nichts? Dann komm, hilf mir mal. Dabei haben wir was gemacht. Wir haben gelesen oder geträumt oder sind auf der Schaukel gesessen.
Was hätten wir denn davon, wenn wir mehr im Jetzt leben? Also was verändert sich da?
wir wären definitiv glücklicher und zufriedener. Ach, es gibt eine weltweite Studie, ganz aktuell, zu dem Thema. Da hat man Menschen befragt, wie zufrieden sie sind und hat gefragt, wo sie mit ihren Gedanken sind. Und am allerschlechtesten geht es denen, die nur traurig in die Vergangenheit gucken. Oh, warum ist mir das passiert? Ich armes Opfer. Und schlecht geht es auch denen, die sorgenvoll in die Zukunft gucken. Also, oh, wer weiß, was wird und nächstes Jahr. Und man hat festgestellt, dass am glücklichsten die Menschen sind, die im Jetzt leben, tatsächlich mit ihren Gedanken beim heutigen Tag sind, plus 24 Stunden. Und das fand ich so faszinierend. Also wer sich auf morgen freut, ist noch zufriedener, als wenn jemand nur im Heute ist.
Aber wenn das so eindeutig ist, wenn wir das im Grunde auch spüren können, wann wir glücklich sind, was hindert uns eigentlich daran, mehr im Hier und Jetzt zu leben?
Viel Prägung, ganz sicherlich. Und wir denken auch nicht dran, denke ich mir. Also wir denken, es muss so sein, wie es ist. Man muss ja aufarbeiten, man muss ja planen. Und deswegen brauchen wir ganz viel Hilfe von außen, von Menschen, die sagen, so, jetzt, mach mal eine 3-Minuten-Pause. Setz dich hin. Atme, also das machen wir eh, aber achte auf deinen Atem, schau dich um, hör hin, spüre, was ist, rieche meinetwegen, was du riechst. Und das kann ganz, was ich, 1-2 Minuten dauern und dann sind wir wieder da, wo wir sind. Manchmal lernen Menschen das übrigens durch Schmerz. Also ich habe vor vielen Jahren als junge Reporterin mal einen Luftangriff in Eritrea miterlebt, da dachte ich, das war's jetzt. Mein letztes Stündlein hat geschlagen. Und ich weiß, dass ich in dem Augenblick für mich kapiert habe, lebe jeden Moment. Du weißt nicht, wann es zu Ende ist.
Frau Oskerdom, wir haben gerade schon darüber gesprochen, warum dieses Präsentsein eigentlich gut ist, warum es uns glücklich macht. Es gibt ja Menschen, die leben von Natur aus im Hier und Jetzt, habe ich jedenfalls das Gefühl. Und andere scheinen ständig in Gedanken zu sein. Ist das eigentlich auch eine Typsache einfach?
Ich denke, es ist ja immer eine Menge genetisch bedingt. Also aus welcher Familie komme ich, wie war das da? Die gute Nachricht ist, pfeife auf die Gene. Also du kannst es ändern. Also ich glaube an Erkenntnisse und an Bewusstmachen. Und wenn ich weiß, das wäre besser für mich, dann kann ich es verändern.
Also was kann ich denn tun?
Meine Großmutter war schon so. Also ich empfehle zum Beispiel, wenn dieses 24-Stunden-Glück somit das Entscheidende ist, immer wieder mal zu gucken, worauf freue ich mich heute und worauf freue ich mich morgen? Und wenn du dich auf nichts freuen kannst, dann tu was, dass du dich freuen kannst. So dieses Hinspüren, das klingt immer so ein bisschen ESO-mäßig, ist es gar nicht. Will ich hier sein? Was reizt mich an der Situation? Weil das kann ja auch sein, dass wir in einer unglücklichen Situation leben. Und das ist kein Wunder, dass wir uns wegträumen oder mit dem Schicksal hadern. Also je mehr ich für dieses Leben an diesem Tag tue, umso zufriedener kann ich damit sein.
Jetzt gerade so nach den Sommer- und Urlaubswochen, da habe ich das Gefühl, wir spüren uns oft sehr, wenn wir auch körperlich sozusagen da beteiligt sind. Also wenn ich im warmen Meerwasser dümple oder ganz konzentriert am Ufer sitze und einen Sonnenuntergang ansehe. Wie stark spielt diese körperliche Seite eine Rolle?
Also der Körper ist der Träger der Gene und der Träger der Emotionen. Also der Körper sagt mir, ob es mir gut geht oder nicht. Die meisten Leute hören nur nicht drauf. Wie viele Menschen schleppen sich rum mit Rückenschmerzen und Schulternschmerzen und Knie tut weh und Zipperlein. Und das sind alles Signale vom Körper. Also die Frage ist, was kann ich tun, damit mein Körper jubelt? Und das ist zum Beispiel, es ist so albern, es klingt fast albern, aufstehen zwischendurch und ein paar Schritte gehen. Weil wir in dieser gebückten Haltung sitzen, tut das einfach unserem Rücken nicht gut. Und das heißt strecken. Also hören drauf. Ich schrecke mich auch gerade, weil ich gerade merke, das kann ich auch gerade gebrauchen. Ja. Hören, spüren, was brauche ich? Haben wir genügend unterstützende Menschen um uns herum? Haben wir einen Kollegen, zu dem ich mal eben schnell hingehen kann und sage, boah, was für ein Tag, oder? Und der sagt, ach komm, wird schon wieder. Also habe ich Unterstützer. Also das heißt, mein Leben gestalten macht glücklich.
Und damit können wir ja eigentlich gleich heute anfangen. Übung macht den Meister. Wie wir es lernen können, die Routine des Alltags und der Zukunftssorgen ab und zu durchbrechen und mehr im Augenblick, im Jetzt zu leben. Darüber habe ich mit Sabine Oskerdom gesprochen. Sie ist Coach, Buchautorin und Vortragsrednerin. Und das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Alle Beiträge und Gespräche gibt's auch als Podcast bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.